Hören Sie Stern der Podcast. Hören Sie Stern-Podcast.
Jahrgang 2022, Folge 15. Ehe Macht jetzt. Von Jan Rosenkranz aus Stern Nummer 16 vom 13.04.2022. Gelesen von Uwe Schröder. Superminister Robert Habeck muss das Land in die Energieunabhängigkeit führen. Scheitert er? War's das mit unserem Wohlstand? Mit einer Art schmatzendem Plopp fällt die gepanzerte Wagentür ins Schloss. Dann ist es eine Sekunde lang merkwürdig still. Die Stille nach dem Plopp. Der Bundesminister für Wirtschaft und Klimaschutz hat sich in den ledernen Rücksitz seines Dienstaudis geworfen. Er verstaut mit der rechten eine Tasche im Fußraum, in der linken balanciert er eine Handvoll Salzbrezeln. Frühstück, sagt Robert Habeck, es ist kurz vor 18 Uhr. An diesem Dienstag vergangener Woche ist Habeck auf dem Weg ins Kanzleramt. 5 Minuten dauert die Fahrt aus dem Ministerium in der Invalidenstraße vorbei am Hauptbahnhof, wo täglich tausende Kriegsflüchtlinge eintreffen. Einmal rechts, knapp vorbei am Innenministerium und auf der Moltkebrücke über die Spree. Kanzler Olaf Scholz hat das Sicherheitskabinett einberufen. Der Bundesnachrichtendienst wird zur Lage in der Ukraine vortragen. Es wird um Butscha gehen, um Waffen, Sanktionen und um Energie. Um Energie geht es sowieso immer. 5 Minuten müssen reichen, um sich einmal zurückzulehnen, durchzuatmen und zumindest diese Frage zu klären. Wie geht's Ihnen eigentlich?
Geht gut, sagt Habeck.
Eng getaktet, hochkonzentriert, so pflügt er sich durch seine Arbeitstage. In Zeitslots von 30, höchstens 45 Minuten Länge, dann kommt das nächste Thema, die nächste Vorlage, das nächste Meeting. Habeck knabbert eine Brezel. In der Mittelkonsole wartet eine Coke Zero, blinkt dauernd irgendwas am Handy. Er wirkt trotzdem beschwingt, fast aufgekratzt, weil er machen kann. Endlich. Am Vortag hat er die deutsche Gazprom-Tochter unter Aufsicht gestellt, um die Gasversorgung und die kritische Infrastruktur nicht willkürlichen Entscheidungen des Kreml auszusetzen. Wie er erklärte. Heute hat er gemeinsam mit Verkehrsminister Volker Wissing Flächen für so viele neue Windkraftanlagen geschaffen, dass sie ganz Berlin mit Strom versorgen könnten. Morgen geht endlich sein Osterpaket ins Kabinett. 56 Einzelmaßnahmen, Gesetze und Verordnungen, ein Booster für den Ausbau der erneuerbaren Energien. Und am Ende der Woche werden ihn die Deutschen im ZDF-Politbarometer zum wichtigsten Politiker des Landes gerankt haben. Kanzler konnte er nicht werden, nicht mal Kandidat. Aber jetzt kann Robert Habeck beweisen, dass er es auch drauf hätte. Habeck ist angetreten, das Land und seine Wirtschaft grün umzukrempeln, die Transformation hin zur klimaneutralen Gesellschaft. Diese grüne Energiewende schien lange wie ein schönes Versprechen einer besseren Welt. Seit Putins Angriff auf die Ukraine verbindet sich mit ihr die Hoffnung auf Rettung der Welt, wie sie war. Es geht nicht mehr um Kipppunkte im Irgendwann, sondern um Sicherheit und Wohlstand im Hier und Jetzt. Um Souveränität, um Autonomie, Geopolitik und Freiheit. Es sind Themen, die größer sind als ein Fachressort. Es sind Kanzlerthemen. Diese Neubewertung des grünen Projektes spielt Habeck in die Hände und setzt ihn zugleich unendlich unter Druck. Keine Zeit für Zögern, kein Platz für Fehler. Ohne Übertreibung lässt sich Folgendes festhalten. Der Wohlstand dieses Landes hängt nicht zuletzt davon ab, wie gut Habeck seinen Job erledigt. Wenn Scholz der Kapitän auf der Brücke ist, dann ist Habeck sein Steuermann. Der Mann, der die MS Deutschland durch die Krise lenkt. So in etwa, Herr Habeck? Er habe ja ein Faible für maritime Metaphern, aber das müssten schon andere beurteilen, sagt er. Es ist Freitag voriger Woche, der Minister empfängt in seinem Büro, dessen Größe der Dimension seiner Aufgaben zu entsprechen scheint. Das Risiko dieses Amtes liegt darin, dass man alles objektiv messen kann, sagt Habeck. Sein Erfolg bemisst sich in Megawattstunden, in neuen Windrädern und Solardächern, in Euro und Cent, abzulesen in Statistiken und Bilanzen. Am Tag, als er hier ankam, habe er noch gedacht, hoffentlich machen die mir überhaupt die Tür auf. Er ist der erste Grüne, der dieses altehrwürdige Wirtschaftsministerium führt. Ein Haus, das, vorsichtig gesagt, schon immer ein bisschen retro war. Wo Ludwig Erhard, der Mann mit der Zigarre, bis heute wie ein Säulenheiliger verehrt wird. Nach ihm ist auch der Saal benannt, in dem der nagelneue und erstmals krawattierte Minister Habeck zu seinen 2187 Mitarbeitenden sprach. Die meisten digital zugeschaltet, unter ihnen viele Euken rezitierende Ökonomen, die sich alle siezen, wie einer von Habecks Staatssekretären erzählt. Es ist schon rein kulturell eine Zeitenwende, politisch ohnehin. Unter Vorgänger Peter Altmaier, CDU, haben sie gegen strengere Abgasnormen für Autos gekämpft, gegen einen schnellen Kohleausstieg und gegen den raschen Ausbau der Windkraft sowieso. Ausgerechnet hier also soll jetzt das Herz der Energiewende schlagen? Kann er das überhaupt schaffen? Bei mir wächst der Optimismus mit jedem Tag, den ich im Ministerium bin, sagt Habeck. Er hat sich vorgenommen, möglichst schnell alle 16 Bundesländer zu bereisen. Antrittsbesuche. Sagen, was ist, hören, was geht. Also fährt er im Januar schon nach Hamburg, um bei Airbus durch eine riesige Montagehalle zu irren und in ein Flugzeugheck zu schauen, in dessen Innerem, auch weit nach Weihnachten noch, ein kleiner Tannenbaum leuchtet. Eine Brennstoffzelle versorgt ihn mit Strom, erklärt eine Auszubildende dem Minister. Sie kann vor Aufregung kaum atmen. Ganz ruhig, flüstert er ihr leise zu. Er kennt das ja selbst, alles ungewohnt und neu. Neues Amt, neue Frisur, neuer Anzug, der Rückenschlitz im Jackett ist noch zugenäht. 2 Tage später reist Habeck nach Bayern. Sagen, was ist, hören, was geht und was nicht. Der Krieg ist noch weit weg. Begriffe wie nationale Versorgungssicherheit klingen wie Alarmismus. Habeck hat trotzdem schon ordentlich Pathos im Gepäck. Wir brauchen einen ökologischen Patriotismus, fordert er auf der Pressekonferenz mit Bayerns Ministerpräsident Markus Söder. Natürlich haben sie über die 10H-Regel gestritten, eine Vorschrift, die besagt, dass in Bayern jedes neue Windrad mindestens 10-mal so viel Abstand zu bewohnten Häusern einhalten müsse, wie es hoch sei. Dank dieser Regel würden in Bayern nicht mal mehr Anträge zum Bau neuer Anlagen gestellt, klagt Habeck. Söder kontert, dass im grün regierten Baden-Württemberg ganz ohne 10H-Regel auch keine neuen Windräder gebaut würden. Wissen Sie, sagt Söder, Wind ist aus der Ferne wahnsinnig sympathisch, aus der Nähe manchmal ziemlich erdrückend. Habeck malmt mit den Zähnen. Man sieht ihm an, wie sehr ihn dieses ewige »Not in my backyard« nervt. Und dann bricht es aus ihm heraus. Es gab in der Vergangenheit einen Überbietungswettbewerb nach unten. Wer ist der größte Verhinderer? Wenn wir aber in einem Land leben, wo die größten Verhinderer den größten politischen Benefit bekommen, dann können wir den Laden auch dicht machen. Habeck setzt den Ton. Er wird ihn von nun an immer wieder anschlagen. Aber es wird bis zum russischen Überfall auf die Ukraine dauern, bis eine Mehrheit auch die unbedingte Dringlichkeit dieses Vorhabens erkennt. Seit diesem 24. Februar haben sich Habecks Probleme potenziert, die Tage nochmal verdichtet. Seither ist jeden Tag Großkrise. Es ist eine Krise für das Land. für Robert Habeck. Und sein Lebensprojekt liegt darin. So beinahe zynisch das klingt, aber auch eine Chance. Seine Auftritte sind von entwaffnender Offenheit. Er versucht gar nicht erst, die Widersprüche zu bemänteln, die sein brutaler Pragmatismus mit sich bringt. Er blättert sie offen hin. Dass wir gerade in eine Wirtschaftskrise stolpern, in der wir uns noch danach sehnen werden, nur für den Frieden zu frieren. Dass dieses Deutschland es sich leider noch nicht leisten kann, komplett auf russische Energie zu verzichten. Dass man nun auch bei Leuten Gas kaufen müsse, die ebenfalls keine lupenreinen Demokraten seien. Neulich platzt ihm spätabends live bei Lanz regelrecht der Kragen. Ja, ja, ausgerechnet ein Grüner kaufe beim Emir von Katar nun Erdgas ein. Habeck ist genervt davon, dass ausgerechnet jetzt alle so täten, als mache er das Geschäft mit dem Teufel. Aber wenn wir unsere Autos tanken, wenn wir unser Hack aufs Brötchen draufschmieren, immer sind wir auf der Seite der Guten. Das können nur Leute glauben, die noch nie im Schweinestall waren. Wir ziehen mit unserem täglichen Leben eine Spur der Verwüstung durch die Erde. Er liest den Deutschen die Leviten und führt trotzdem die Liste ihrer populärsten Politiker an. Vielleicht ist auch das Folge dieser Zeitenwende. Habeck leistet sich die für seinen Berufsstand untypische Marotte, auf Interviewfragen tatsächlich zu antworten. Auch wenn er im Heute-Journal geslomcut wird, wie es in Berlin genannt wird, wenn die ZDF-Moderatorin Marietta Slomka ihren Grill anwirft. Wir werden dadurch ärmer werden. Die Gesellschaft wird es tragen müssen, sagte Habeck da kürzlich über die Folgen, die alle Russland-Sanktionen auch für uns haben werden. Der Preis ist ja gegenüber dem Leiden in der Ukraine klein genug. Früher war mehr Optimismus, wo heute oft düsterer Ernst herrscht. Und was bis vor kurzem noch als verwuschelt besungen wurde, wirkt heute bisweilen zerzaust. Mal steht der Hemdkragen ab, mal untermalen dunkle Ringe seine Augen. Habeck ist 52 und an manchen Tagen trägt er schon das gramgeknautschte Joschka-Gesicht. Ergebnis aus wenig Schlaf, viel Arbeit und noch mehr Sorgen. Er versucht mit Fitness dagegen zu halten. 2-3 Mal in der Woche geht er joggen, dann läuft er morgens von seiner Berliner Wohnung ins Ministerium. Ein kluger Vorgänger, sagt Habeck, habe hinter seinem Büro ein Privatzimmer eingerichtet mit eingebauter Dusche. Armin Laschet, der glücklose Kanzlerkandidat der Union, hat neulich getwittert: Wenn der Stil von Robert Habeck zur politischen Kultur in Deutschland wird, pro und contra abwägend, nachdenkend, gegen populistische und moralisch überhebliche Einfachlösungen, dann stehen wir wirklich vor einer Zeitenwende. Aus der Sicht vieler in der SPD besitzt Habeck all das, was Scholz fehlt. Herz, Emotion, Empathie, sagt ein Genosse aus der Bundestagsfraktion. Doch es ist ein schmaler Grat, auf dem Habeck da manches Mal wandelt. Mit Empathie und diesem »Ich bin da ganz bei Ihnen« Pop spricht inzwischen jeder Chef. Bisweilen ist es schlicht Kitsch. Man darf es nicht über jede langweilige Spiegelstrichrede gießen, sonst verkommt es zur Betroffenheitssoße. Bisher scheint es Habeck zu gelingen. Jedenfalls weisen die Umfragen darauf hin. Es fällt ihm leichter als Scholz, sich und sein Tun zu erklären, was auch daran liegen mag, dass Habeck ein Grüner ist. Als Vorsitzender hat er seiner Partei 4 Jahre lang den Mut eingeimpft, sich aus der Ökonische herauszuwagen. Nicht nur die eigene Klientel im Blick zu haben, sondern die ganze Gesellschaft anzusprechen. Zwar geht Scholz schon jetzt öfter ins Fernsehen als Angela Merkel, doch aus seinen Auftritten spricht bisweilen schon jetzt eine Arroganz später Kanzlerjahre. Natürlich ist es bequemer, frühere Fehler zu benennen, wenn es nicht die eigenen sind. Über Weihnachten schon hat Habeck den Bericht zur Energieversorgungssicherheit überarbeiten lassen. Der Minister hatte eine einfache Frage. Wie lange halten wir eigentlich durch, falls Putin uns den Gashahn zudreht? Die erschütternde Antwort der Experten lautete: Das hängt vom Wetter ab. Fallen die Temperaturen unter Null, wäre nach spätestens 2 Wochen Schluss. Wir sehen die Fehler der Vergangenheit, sagt Habeck, als er Ende März gemeinsam mit Annalena Baerbock im Weltsaal des Auswärtigen Amtes den Berlin Energy Transition Dialogue eröffnet. Energiepolitik sei eben nie allein nur Wirtschaftspolitik, sondern immer auch Machtpolitik und damit Sicherheitspolitik, erklärte Habeck den internationalen Gästen. Und wenn man zurückblickt, kann man fast nicht verstehen, wie man so blind sein konnte, das zu übersehen. Habeck wirkt immer ein wenig fassungslos, wenn er von dieser Blindheit spricht, mit der sich Deutschland in die russische Energieabhängigkeit begeben hat. Zumal maßgebliche Entscheidungen erst getroffen wurden, nachdem Russland die Krim besetzt hatte, nachdem Russland syrische Städte bombardieren ließ, nachdem es Teile Georgiens besetzte. Noch im vergangenen Herbst hatte der russische Staatskonzern Rosneft angekündigt, seine Anteile an der PCK-Raffinerie im brandenburgischen Schwedt auf über 90% zu erhöhen. Und hatte das Wirtschaftsministerium nach eingehender Analyse in der Gaspipeline Nord Stream 2 kein Risiko für die Versorgungssicherheit erkennen können. Es war auch keine Sirene angesprungen, als man zu Beginn der Heizperiode feststellte, dass ausgerechnet Deutschlands größter Gasspeicher im niedersächsischen Reden zu gerade mal 5% gefüllt war. Es handelt sich um den Speicher, der erst 2015 ausgerechnet an eine Tochter des Staatskonzerns Gazprom verkauft worden war. Inzwischen vergeht kaum ein Tag ohne Donnerschlag. Meist lädt der Minister dann sehr kurzfristig die Presse zu einem Statement ein, auch am Montag vergangener Woche. Und immer ist da sofort die Frage: Kommt jetzt das Embargo? Nein, zumindest noch nicht. Diesmal ist es eine rechtliche Anordnung. Habeck hat seine schwarze Brille aufgesetzt, den juristischen Teil liest er lieber vor. Gazprom, Germania, unklare Besitzverhältnisse, Verstoß gegen Meldepflichten, § 6 Außenwirtschaftsgesetz. Die Firma kommt unter Treuhandverwaltung der Bundesnetzagentur. Das ganze Wochenende hat ein Krisenstab in seinem Haus daran gearbeitet. In letzter Sekunde soll ein drohendes Chaos am Gasmarkt verhindert werden. Man spürt, dass Habeck auf keinen Fall Panik verbreiten will. Also sagt er noch: Die Versorgungssicherheit ist aktuell gewährleistet. Es ist ein Satz, der an Angela Merkel und Peer Steinbrück und die sicheren Spareinlagen in der Finanzkrise 2008 denken lässt. Ein Satz, der eigentlich eher zu einem Entwicklungsland passt als zur viertgrößten Volkswirtschaft der Welt. Und nicht zuletzt steht der Satz in beunruhigendem Widerspruch zur Frühwarnstufe des Gasnotfallplans, die Habeck nur 5 Tage zuvor an gleicher Stelle ausgerufen hatte. Hier ist gar nichts mehr sicher. Die Krise zwingt Habeck zu unbequemen, manchmal auch widersprüchlichen Entscheidungen. Man kann das eine wollen und doch das andere müssen. In den vergangenen Wochen wurde viel vom deutschen Dilemma gesprochen. Habeck hält diesen Begriff für falsch. Deutschland befinde sich nicht in auswegloser Zwangslage, in der es kein Richtig mehr gibt, weil jede Entscheidung die falsche wäre. Egal, ob es um das Energieembargo geht, seinen Besuch beim Emir von Katar oder die Waffenlieferungen an die Ukraine. Ich weiß genau, was ich richtig finde und bin da klar entschieden, erklärt Habeck in seinem Büro. Er hatte sich schon im Wahlkampf als erster deutscher Politiker für die Waffenlieferungen ausgesprochen. Damals schüttelte man parteiübergreifend den Kopf. Was will der grüne Philosoph auf einmal mit Waffen? Profilierungssucht oder naive Gefühlsaufwallung beim Frontbesuch? Auch in der Frage des totalen Energieembargos tritt Habeck sehr entschieden auf. Verzicht auf russische Kohle? Ab jetzt. Russisches Öl? Demnächst. Russisches Gas? Wohl frühestens 2024, egal was manche Ökonomen sagen. Ungeachtet auch des moralischen Imperativs durch die Gräuel von Butscha. Nur reicht Habecks Entschiedenheit, wenn immer mehr Finger auf Deutschland zeigen. Wenn sogar Mario Draghi, der Premier von Italien, dem Land, das mindestens so abhängig von russischem Gas ist wie Deutschland, die gemeine Frage stellt: Wollen Sie Frieden oder laufende Klimaanlagen? Habeck sagt: Wenn Sie mir versprechen könnten, wir brechen jetzt alle Gasimporte ab und dann ist der Krieg in 3 Tagen zu Ende, dann würde ich natürlich nicht eine Sekunde zögern. Aber was, wenn es 3 Jahre dauert? Wir müssen die Sanktionen durchhalten können. Er erklärt das immer wieder, weil er nur wenig Lust verspürt, im Herbst doch wieder bei Putin anklopfen zu müssen, weil die deutsche Wirtschaft ohne dessen Gas in eine tiefere Krise stürzt, als jetzt von manchen großzügig prognostiziert. Habecks Sorgen richten sich auf den Beginn der Heizperiode. Er will auch für den Fall gewappnet sein, dass Putin bis dahin von sich aus die Gaslieferung einstellt. Schon im Dezember hat Habeck darum begonnen, mit norwegischen Reedern über Spezialschiffe zu verhandeln, schwimmende Terminals zur Entladung des Flüssiggases, das Habeck derzeit in aller Welt zusammenbestellt. Inzwischen hat er Optionen auf 4 solcher Schiffe gebunkert. Dazu einen Vorvertrag für Deutschlands erstes echtes LNG-Terminal, das vor 2024 in Brunsbüttel entstehen soll. Er muss neue Gasleitungen bauen, muss Tankwagen und Kesselwaggons besorgen für das Öl, das schon bald nicht mehr über die Druzhba-Pipeline nach Deutschland strömt. Vor allem aber will Habeck den massiven Hochlauf der erneuerbaren Energien erreichen. Auf das Osterpaket soll darum sehr bald schon ein Sommerpaket folgen. Bis zum Ende des Jahres will er alle notwendigen Gesetzesänderungen erledigt haben. Seit 120 Tagen ist Habeck nun Minister in Berlin. Seit 120 Tagen kann er machen. Manchmal scheint es, als reiße er jeden Tag eine neue Baustelle auf. Am Dienstag voriger Woche kann er endlich mal eine Baustelle schließen. Habeck ist zu Fuß ins nahegelegene Verkehrsministerium gekommen, um mit seinem liberalen Kabinettskollegen Volker Wissing vor die Presse zu treten. Es geht um analoge Drehfunkfeuer. Was klingt wie eines dieser uralten NVA-Waffensysteme, die gerade aus den Depots gekramt werden, um sie der ukrainischen Armee zu überlassen, sind Anlagen der deutschen Flugsicherung. Sie werden gebraucht, um Flugzeuge, die noch ohne GPS-System unterwegs sind, sicher durch den Luftraum zu navigieren. Das Problem: Sie brauchen Platz. Viel Platz. In einem Radius von 15 Kilometern darf nichts den Blick auf den Horizont verstellen, schon gar keine Windkraftanlagen. Seit 10 Jahren kämpft Habeck an einer Lösung. Er hat sich mit diesen Dingern schon herumgeärgert, da war er noch Minister oben in Kiel. Gutachten, Gegengutachten. Es war ein zäher Kampf. Jetzt gibt es endlich eine Einigung. Einige dieser Drehfunkfeuer werden geschlossen, andere technisch so aufgerüstet, dass der Radius auf 5 Kilometer schrumpft. Auf einen Schlag entsteht so viel Baufläche, dass darauf sofort etwa 1200 Windkraftanlagen errichtet werden können, die übers Jahr gesehen ganz Berlin mit Strom versorgen könnten. Habeck spitzt den Mund, schaut betont seriös, aber er kann seinen Stolz über diesen kleinen Sieg kaum verbergen. Geiler Termin? Geiler Termin, sagt Habeck, als er durch die Flure des Verkehrsministeriums gestürmt ist, sich per Fistbomb vom Volker verabschiedet hat, im Vorübergehen einen der steinernen Löwen gestreichelt hat, die das Foyer bewachen, und begleitet von 2 Personenschützern über die windige Freifläche namens Invalidenpark seinem Amtssitz entgegenfliegt. Dort in einem kleinen Besprechungszimmer im Erdgeschoss hängt ein großer Bildschirm. In den kleinen Kacheln diskutieren schon angeregt der Mercedes-CEO Ola Källenius und die ThyssenKrupp-Chefin Martina Merz. Seit einer halben Stunde läuft die digitale Podiumsdiskussion der Stiftung Klimawirtschaft bereits, als endlich der Minister zugeschaltet wird. Habeck berichtet, dass er in den vergangenen 4 Monaten keinen einzigen Unternehmer gesprochen habe, der sage, das mit dem Klimaschutz, das sei ja völlig albern. Es gebe Nachfragen, berechtigte, kritische Nachfragen, aber das ist ja kein Hexenwerk. Keine Raketenwissenschaft. Das ist normales politisches Handwerk, sagt Habeck. Mit anderen Worten, das sollte doch verflucht nochmal gelingen. Dann ist auch dieser Slot vorbei. Habeck muss kurz rauf ins Büro, 2 Minuten, die Treppe im Laufschritt wieder runter, durch die Tür auf den Hof, wo die Wagen warten, weiter ins Kanzleramt zum Sicherheitskabinett. Eine Handvoll Salzbrezeln, ein schmatzendes Plopp. Dann ist es eine Sekunde lang merkwürdig still. Impressum. Stern-Podcast erscheint wöchentlich zum Erscheinungstermin des Wochenmagazins Stern. Herausgeber Gruner und Jahr GmbH in 20444 Hamburg. Kontaktdaten, Redaktion. Telefon 040 3703 7242 blindenzeitschrift@stern.de. Herstellung: Deutsches Zentrum für barrierefreies Lesen, DZB Lesen, Gustav Adolf Straße 7 in 04105 Leipzig. Telefon 0341 7113 120. Fax 0341 7113125. info@dzblesen.de. www.dzblesen.de. Mehr aus Stern gibt es für Leserinnen und Leser der Breischrift im Jahresabonnement 2-wöchentlich als Druckausgabe. Stern, Zeit, Brei. Und per E-Mail im Brei-Datenformat. DZB Lesen 2022. Danke, Freunde. DZB Lesen wird unterstützt vom Förderverein Freunde des barrierefreien Lesens e.V. Alle Infos unter www.barrierefreies-lesen.de. Spendenkonto Sparkasse Leipzig. IBAN DE 44 8605 5592 1100 830010. BIC WELADE 8 L XXX.